Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Heute mit Friederike Bender, gebürtige Berlinerin, Jahrgang 1987, Juristin. Bisher sitzt Bender nicht im Bundestag. Sie war lange Jahre im Bundesvorstand der Linken und kandidierte 2023 noch für die Linke bei der Wiederholungswahl für das Berliner Abgeordnetenhaus. Seit Januar letzten Jahres ist sie stellvertretende Parteivorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht. Bei der Bundestagswahl tritt Friederike Bender als Spitzenkandidatin für das BSW in Brandenburg an.
Schön, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Guten Morgen.
Sie müssen ja zittern, ob Sie in den Bundestag einziehen und die 5%-Hürde schaffen. In der ganz aktuellen letzten Vorwahlbefragung der ARD von Infratest DiMAP landen Sie bei 4,5%. Warum können Sie die Menschen auf Bundesebene im Moment nicht so überzeugen offensichtlich?
Ich bin der Auffassung, dass wir durchaus überzeugen können und ich lasse mich auch nicht so kirre machen von den Umfragen. Das ficht mich momentan tatsächlich nicht so an. Ich bin damit beschäftigt, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu sein. Und vor allem haben wir ja auch tatsächlich Erfahrungswerte, die sich bereits materialisiert haben im vergangenen Jahr. Einerseits bei der Europawahl, aber auch bei den drei Landtagswahlen im Osten, wo ja durchaus deutlich wurde, dass sich Menschen eine neue politische Kraft wünschen, die sich konsequent für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Mir ist durchaus klar, dass der Wind jetzt rau geworden ist, auch in diesem Wahlkampf, natürlich auch uns gegenüber. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich habe auf Social Media eine Anzeige angezeigt bekommen, also nehmen Sie teil an der Umfrage zur Bundestagswahl, und habe raufgeklickt und wir sind als BSW noch nicht mal aufgeführt gewesen zum Auswählen für diese Umfrage. Und da frage ich mich zum Teil...
Von wem war die Umfrage?
Das war vom Spiegel.
Okay.
Und das ist ja auch ein Medium, wo wir gerade, würde ich sagen, schon ein Stück weit auch runtergeschrieben werden. Und wenn wir uns dann noch nicht mal dort auswählen können bei dem Umfragetool, dann erklären sich mir einige Umfragen auch ein Stück weit besser.
Gut, aber jetzt hier in der Umfrage, die ich zitiert habe, die ist von Infratest DiMAP von der ARD, da werden Sie ausgewiesen und da sind es eben jetzt im Moment gerade 4,5%. Aber wegen der schärferen Migrationspolitik muss man sie im Moment ja nicht mehr wählen. Da gibt es ja genug andere Parteien, die Ähnliches vorhaben. Und wenn es um linke Themen geht, wollen viele vielleicht doch lieber das Original, was gerade total modern bei TikTok abgeht. Also warum steht beispielsweise die Linke gerade in Wahlkampfumfragen viel besser da als Sie und erlebt so einen soliden Aufwärtstrend?
Und auch was die Parteieintritte betrifft.
Ja, nun, was die Parteieintritte betrifft, haben wir ein ganz anderes Konzept erstmal gefahren als BSW.
Sie wollten
wir,
gar nicht so viele. Mhm.
Naja, nicht, wir wollen nicht. Wir werden das ja dieses Jahr auch ändern. Aber es ist schon fast ein Wunder, dass wir nach einem Jahr als Partei so auch noch existieren können. Es hat ja bislang keine Partei geschafft, im Jahr der Gründung in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Bei uns wird das gelingen. Und ich bin schon durchaus der Auffassung, dass es gerade eine neue Partei braucht und nicht, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt doch schon verschiedene andere Originale, weil wir ja tatsächlich mit unserer Politik einerseits die Frage, wer verdient Gerechtigkeit in diesem Land, wie müsste das Steuersystem aussehen, die hart arbeitende Mitte und die Geringverdiener in den Fokus rücken, gleichzeitig auch sagen, diese Politik auf internationaler Ebene, einerseits was den Krieg in der Ukraine betrifft, aber auch die Frage von Wirtschaftssanktionen, zerstören die Wirtschaft in Deutschland und den Industriestandort und darüber hinaus, aber Sie haben es auch gesagt, bei der Migrationsfrage einen realistischen Blick darauf haben und dass wir auch sagen, es bringt nichts, wenn wir über Gewaltdelikte hier nicht mehr sprechen, was zum Beispiel die Linke ja regelmäßig in der Gestalt auch nicht tut. Und wir sagen, wenn wir die Probleme einfach leugnen oder hinwegreden oder verschweigen, wird nichts besser. Die AfD hat so eine Konjunktur erlebt in den letzten Jahren, insbesondere unter der Ampelregierung, wo wir auch als BSW gesagt haben, das ist auch einer der Kipppunkte für uns in diesem Land. Wir wollen nicht, dass diese Kraft noch stärker wird und deswegen müssen wir die Probleme ansprechen und wir müssen sie auch anpacken. Einerseits im Bereich Migration, aber auch bei der Frage knapper Wohnraum, niedrige Löhne, steigende Preise.
Gucken wir mal auf die Nachrichtenlage heute. Der mutmaßliche Anschlag in München gestern bestimmt natürlich die Schlagzeilen. Ein Auto ist dort in eine Gewerkschaftsdemo gefahren. Anders als zunächst behauptet, war der Mann, der das gemacht hat, ein Afghane, nicht straffällig geworden und auch nicht ausreisepflichtig. Wie wichtig ist es für Sie, dass der Fahrer aus Afghanistan kam? Also wie wichtig ist immer dieser Hintergrund der Herkunft?
Das ist eine entsetzliche Tat in München und leider müssen wir ja auch feststellen, dass sich Taten wiederholen und wir kaum umhinkommen, dass Woche für Woche wir solche Meldungen lesen müssen. Zuvor, das will ich einmal zum Ausdruck bringen, dass mein Mitgefühl den Opfern und Angehörigen in München gilt und auch den Kolleginnen und Kollegen von der Verdi, die dort gestern gestreikt haben und anwesend waren bei der Kundgebung. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wenn wir uns auch polizeiliche Kriminalstatistiken anschauen, durchaus ernst nehmen und auch die Analysen dieser Statistiken ernst nehmen, woher diese Gewaltdelikte kommen, woher die Straftaten kommen und verübt werden.
Nämlich?
Dort wird gesagt, es gibt natürlich verschiedene Gründe und unter den drei größten Gründen wird genannt, einerseits, dass es was mit der Migrationspolitik zu tun hat und auch mit der Anzahl von Migranten in Deutschland, darüber hinaus aber auch mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das heißt, dass Menschen hier massiv unter Druck geraten. Also Rezession wird dort als Stichwort genannt. Und ich denke, dass wir wirklich nicht umhin kommen zu sehen, dass die Wirtschaftspolitik, dass die Migrationspolitik
in der Kriminalitätsstatistik haben aber jetzt Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht mehr straffällig als biodeutsche Menschen.
Nee, das ist ja aber auch in einer Relation zu betrachten. Und genau das meine ich mit, da müssen wir uns ehrlich machen, dass wenn die Kriminalstatistik sagt, dass Straftaten unter Ausländern in Deutschland steigen, dann ist das ein Fakt. Und dafür gibt es Gründe.
Aber
ein Grund, lassen Sie mich den nur noch ganz kurz sagen. Und ein Grund ist der, dass es natürlich was damit zu tun hat, unter welchen Lebensbedingungen man dann in Deutschland lebt, auch wie man sich hier verhält. Und zweitens, mit welchen Erfahrungen man auch herkommt und was man angewandt hat. Gewalterfahrungen mitbringen.
Das ist ja ein Punkt. Also man könnte ja auch sagen, jetzt in diesem Fall, da kennen wir noch viel zu wenige Hintergründe. Also wir kennen das Motiv noch nicht, aber man kann jedenfalls für die Attentate, die wir jetzt in der Vergangenheit auch schon hatten, sagen, es sind alles Männer. Und einige von ihnen waren ja auch psychisch offensichtlich angeschlagen. Das könnte man ja auch in den Vordergrund rücken. Aber in Deutschland, die Debatte konzentriert sich im Moment nur auf die Herkunft.
Man kann das in den Vordergrund drücken und das sind auch Aspekte, die man durchaus mit einbeziehen muss. Aber was ist denn die Konsequenz daraus? In den letzten Jahrzehnten wurden in Deutschland Praxisplätze abgebaut, auch im psychiatrischen und psychologischen Bereich. Wir wissen alle, wie lange man darauf warten muss, überhaupt in Behandlung zu kommen. Und wir können doch jetzt nicht von einem auf den anderen Tag sagen, jetzt haben wir die psychologische Betreuung, die Psychiaterinnen und Psychiater, die sich um die Massen an Menschen, die das Angebot nutzen müssen können, auch tatsächlich irgendwie sorgen können. Das geht ja nun mal nicht von einem auf den anderen Tag. Und deswegen sagen wir als BSW ganz realistisch, dieses Land braucht eine Atempause im Bereich der Migration, damit wir die Probleme in diesem Land anpacken können, damit wir in den Wohnungsbau investieren können, damit wir in den Lehrermangel investieren können, damit wir in die medizinische Versorgung investieren können. Und Sie haben gerade gesagt, das sind alles Männer. Ja, das ist richtig. Wir haben es mit einer Verrohung in der Gesellschaft zu tun. Wir haben die Anschläge gehabt in Solingen, in Mannheim, in Aschaffenburg, jetzt in München. Wir haben gestern gehört, dass hier in Brandenburg, in Senftenberg, ein Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft offenbar geplant war mit Kugelbomben. Das ist die Verrohung, von der ich auch eingangs sprach und wo ich gesagt habe, das hat etwas mit der politischen Situation und mit der gesellschaftlichen in diesem Land zu tun, die wir in den Griff bekommen müssen.
Die Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Friederike Bender ist bei uns. Sie tritt für das BSW in Brandenburg an und will ganz neu in den Bundestag einziehen. Frau Bender, auf den BSW-Plakaten, von denen es gar nicht mal so viele gibt, ist uns aufgefallen, steht, unser Land wünscht sich Frieden. Den haben wir zum Glück hier in Deutschland ja. Die Ukraine hat ihn noch nicht. Jetzt haben US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Putin Gespräche vereinbart. Gleichzeitig haben die USA zunächst mal angekündigt, da gibt es jetzt auch widersprüchliche Aussagen, NATO geht nicht für die Ukraine und sie muss wohl Gebiete abgeben. Ist das die Lösung, die Sie sich gewünscht haben?
Zunächst mal finde ich, dass es begrüßenswert ist, dass Schritte in Richtung Aufnahme von Verhandlungen gekommen sind und dass der US-Präsident diese Schritte eingeleitet hat mit seinen Gesprächen, einerseits mit Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky. Wir haben ja nun eine Situation, dass dieser Krieg seit 3 Jahren brutal in der Ukraine tobt, dass über 1 Million Tote und Verletzte dort zu verzeichnen sind. Wir haben auch die Situation, dass 650.000 ukrainische wehrpflichtige Männer in die EU-Staaten geflüchtet sind und augenscheinlich auch diesen Krieg nicht mehr wollen, was auch Umfragen in der Ukraine nunmehr sagen, dass über 50% der Bevölkerung sagen, dass dieser Krieg aufhören muss.
Naja, aber 2/3, die Mehrheit wollen keine Gebiete der Ukraine abgeben.
Das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man das nicht will. Dieser Krieg wurde brutalst auf dem Rücken der Ukraine geführt. Ich bin der Auffassung, dass wenn man die Verhandlungen in Istanbul 2022 ernster genommen hätte, auch aus deutscher Perspektive und auch aus europäischer Perspektive, dann stünde die Ukraine heute besser da. Vielleicht wäre es auch sogar möglich gewesen, das ohne Gebietsverluste dann hinzubekommen.
Aber dass die Gespräche nicht wirklich zielführend waren, das ist ja inzwischen auch schon klar. Also dass es damals tatsächlich einen richtigen Friedensplan gegeben hätte, ohne dass man harte Zustimmung oder Zugeständnisse hätte machen müssen. Also es war ja klar, die Ukraine möchte, dass Putin seine Truppen abzieht und das hätte er damals nicht gemacht. Also waren die Voraussetzungen gar nicht gegeben für einen Friedensschluss.
Das ist ja ein unrealistisches Szenario und Ausgangspunkt zu sagen, die Truppen müssen abgezogen werden und dann wird erstmal weitergesprochen.
Warum unrealistisch? Wenn ein Land das andere überfällt, ist es ja gar nicht unrealistisch zu sagen, bitte geh zurück.
Nein, die Bitte und der Wunsch ist nicht unrealistisch, sondern das ist zutiefst menschlich und nachvollziehbar. Bloß in der internationalen politischen Situation ist das nicht realistisch gewesen. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und es gab den Vorschlag von Brasilien, der auf dem Tisch lag. Und es war ein Vorschlag, wo sich zum Beispiel die Schweiz auch mit angeschlossen hat. Und ich habe vermisst von unserer deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, dass sie sich diese Friedensbemühungen auch mit zu eigen gemacht hätten und sich bemüht hätten, dort an den Tisch zu kommen. Annalena Baerbock hat gestern gesagt, wir waren immer bereit für Verhandlungen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Sie hat über die letzten 3 Jahre regelmäßig zum Ausdruck gebracht, Verhandlungen kommen nicht in Frage. Und das ist natürlich auch auf den Rücken der Ukrainerin.
Dass es so ein Diktatfrieden geben soll, das hat ja auch der Bundeskanzler immer wieder betont, aber genau den könnte es jetzt geben, über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Also wie sollte man Ihrer Meinung nach als Europa jetzt verhindern, dass genau das passiert, dass die Ukrainer nämlich überhaupt nicht mehr mitzureden haben?
Das ist eine Katastrophe, dass Europa und die Ukrainer sehr wenig mitzureden haben, aber ich denke, dass diese Katastrophe durchaus auch in der Verantwortung von der Europäischen Union und auch von der deutschen Bundesregierung liegt. 2022 hätte ernst genommen werden müssen, dann stünde die Ukraine heute anders da. Das ist eine realistische Einschätzung und keine per se schöne. Aber da geht es ja nun wirklich nicht um Wunschdenken, sondern darum, wie in einem Interessenausgleich Leben geschützt werden können und Kriege beendet und zukünftig verhindert werden können.
Der Putin-Vertraute und Vizechef des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medvedev hat auf Telegram geschrieben, Europas Zeit ist vorbei. Klingt so die Deeskalation, die Sie sich jetzt auch von der diplomatischen Annäherung an Russland erhofft haben?
Ich würde mir wünschen, dass die Zeit Europas nicht vorbei ist. Ich denke, wir haben es jetzt mit vielen Ankündigungen zu tun im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir müssen auch mal schauen, was dort diskutiert wird und was wir von den Reden zu erwarten haben. Was ich auch zur Kenntnis genommen habe, ist, dass es zumindest bisher verbale Äußerungen gab in Richtung Rüstungskontrollabkommen und Abrüstungsverträge und auch in Richtung die Aufrüstung runterzufahren und runterzudrosseln in den USA und auch mit Aufforderung in Richtung China und Russland. Und das ist etwas, was ich natürlich massivst unterstützen würde.
Aber Europa muss jetzt eigentlich eher aufrüsten, oder? Wir müssen doch jetzt auf uns selbst aufpassen, wenn die Amerikaner wegfallen in Zukunft.
Nein, auf keinen Fall müssen wir aufrüsten. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die in den Rüstungsetats stecken, der NATO-Staaten, selbst wenn man die USA beiseite nimmt, dann haben die europäischen NATO-Staaten in allen Bereichen, in allen Waffensystemen, auch in der Frage der Anzahl des Heeres und in den Rüstungsetats einen weiten Vorsprung gegenüber Russland. Und die Geschichte zeigt uns ja auch, dass wenn man in ein Wettrüsten eintritt, es nicht die Situation verbessert, sondern man in eine Spirale gerät. Deswegen ist meine Devise zu sagen, nicht mehr in die Aufrüstungsprogramme stecken, die übrigens auch auf dem Rücken der deutschen Bevölkerung laufen würden, Initiativen endlich wieder in Richtung von Rüstungskontrollabkommen, atomar sowie konventionell. Und ich denke, dass das tatsächlich Schritte in Sicherheit und Entspannung wären.
Friederike Bender möchte fürs BSW in den Bundestag. Ihre Argumente haben wir gehört. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ich habe bei Instagram gesehen, Sie essen gerne Schokolade, Marzipan. Wie viel haben Sie schon gebraucht in diesem Wahlkampf? Sie hatten so eine Packung
in
der Hand.
Ich muss jetzt leider den Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein die Kunde ausrichten. Es war ein Geschenk von denen. Ich esse nicht so gerne Marzipan.
Oh, meine Sie mitbringen können.
Das bringe ich das nächste Mal vorbei. Meine Lieblingsschokolade ist Vollmilch, Nuss.
Und für die Nerven brauchen Sie einiges wahrscheinlich in diesem Wahlkampf. Danke fürs Vorbeikommen.
Vielen lieben Dank.
Die Bundestagswahl. Gespräche nachzuhören auf radio1.de.